Also ich glaube, es gab einen historischen Hintergrund, dass die Frühschriften von Marx, das sind 132, glaube ich, entdeckt wurden und zugänglich wurden. Und der frühe Marx, der Marx der ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1844 zum Beispiel, ist halt schon ein sehr humanistischer und sehr auch ein Denker, der das Individuum auch im Blick hat. Aber sagen wir mal, das ist vielleicht eine gewisse historische Zufälligkeit gewesen. Der andere Gesichtspunkt hat mit dem zu tun, dass Fromm von der Soziologie herkommt. Fromm hatte 1922 eine soziologische Doktorarbeit geschrieben und in Heidelberg sein Studium abgeschlossen. Und ist dann mit der Psychoanalyse bekannt geworden und ist damit mit der Frage konfrontiert gewesen, wie das, was die Gesellschaft und was die Verhältnisse, die Lebenspraxis mit dem Menschen macht, wie man sich das psychologisch erklären kann. Und von dort her hat Fromm eben einen Ansatz versucht, bei dem der Einfluss der Gesellschaft nochmal ganz anders, als das in der klassischen Psychologie der Fall ist und vor allem in der Psychoanalyse dann auch der Fall war, diese beiden Dinge zusammenzusetzen.
Jetzt hat Erich Fromm ja nicht nur Psychoanalyse und Marxismus zusammengebracht, sondern es gibt durchaus auch Einflüsse von jüdischer Theologie auf seinem Werk. Fromm ist selber einer jüdischen Familie entstammt. Er hat auch eine Talmud-Schule besucht. Er hat am Anfang durchaus ein jüdisch-orthodoxes Selbstverständnis gehabt. Das hat er später aufgegeben. Aber trotzdem gibt es da in seinem Werk Einflüsse, nicht nur der jüdischen Religion. Für ihn war auch eine Auseinandersetzung mit Zen-Buddhismus wichtig. Wie geht dann das zusammen? Also Marxismus auf der einen Seite, gewisse religiöse Einflüsse auf der anderen Seite.
Vielleicht muss man es umgekehrt sehen. Vielleicht muss man den Fromm wirklich von seiner jüdischen Sozialisation her sehen, wenn Sie seine Dissertation angucken, die über die soziologische Funktion des jüdischen gelebten Gesetzes der Tora geht, dann ist genau die Fragestellung schon, die er da gewählt hat, wie kommt es, dass Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln, die jetzt nicht durch eine Institution, durch einen Staat, durch Gesetze, bürgerliche Gesetze und gesellschaftliche Gesetze zusammengehalten werden, nämlich bei den Diaspora-Juden, also bei den Juden, die ja damals noch keinen Staat hatten, die überall nur mehr oder weniger geduldete Mitbürger waren. Wie passiert es dort, dass Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln? Also das ist schon eigentlich eine solche sozialpsychologische Fragestellung gewesen. Und als er dann 1929, 1930 mit Horkheimer über seinen Jugendfreund Leo Löwenthal mit Horkheimer in Berührung kam, hat er diese Fragestellung, die er schon vom Jüdischen her in seiner Dissertation behandelt hatte, soziologisch behandelt hatte, die hat er dann eben auf die Fragestellung Marxismus, Psychologie zur Anwendung gebracht und da sehr fruchtbringende Gedanken in die sogenannte Frankfurter Schule eingebracht.
Ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, das für Ernst Fromm sehr wichtig gewesen ist und das für mich auch von ziemlich großer Aktualität zu sein scheint. Und das ist die Frage, woher in unserer Gesellschaft die Tendenz zur Gewalt, zu gewissen zerstörerischen Trieben kommt. Ich habe irgendwann mal, als ich selber noch in die Schule gegangen bin, habe ich das Buch zur Anatomie der menschlichen Destruktivität von Fromm in die Hände bekommen und habe angefangen, das zu lesen. Damals habe ich noch nicht so viel davon verstanden, von dem, was da drin stand. Aber eine Sache, die fand ich damals doch auch schon ziemlich spannend, nämlich, dass Fromm gesagt hat, Gewalt und Zerstörung, das ist nichts, was irgendwie der menschlichen Natur innewohnen würde. In den menschlichen Gesellschaften müssen nicht zwangsläufig gewaltvolle Zustände herrschen. Das ist ja erstmal eine sehr hoffnungsvolle Ansicht. Aber die Frage ist ja dann weitergehend, wenn die Gewalt nicht in der Natur des Menschen liegt, woher kommt sie denn dann? Wie würde Fromm so eine Frage beantworten?
Also, was Fromm schon immer im Auge hat, ist, dass für das ganze Leben, um das Leben zu erhalten und das eigene Überleben zu sichern, ist das Leben, jede Form von Leben und dann noch einmal mehr das tierische Leben und schließlich das menschliche Leben mit der Fähigkeit zur Aggression, zur selbstbehauptenden, wie Fromm sagt, zur defensiven Aggression ausgestattet. Das kann eben genauso zu Gewaltakten führen. Wenn jemand um sein Leben kämpft, dann wird er notfalls auch Gewalt anwenden, um sein Leben zu retten. Also auf dieser Verhaltensebene kann man sozusagen die Frage, wie es zu ganz spezifischen Formen menschlicher Gewalttätigkeit kommt, kann man so nicht beantworten. Das ist eines der großen Verdienste, die Fromm, Erich Fromm in diesem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität aufgezeigt hat, dass es spezifische Formen menschlicher Destruktivität gibt, nämlich die Lust, grausam zu sein, die man beim Tier nicht finden kann. Es gibt dort eine Grausamkeit, die im Zusammenhang mit dem Spieltrieb so erscheint, aber die Lust, jemand anderen zu quälen, jemanden zu foltern, jemanden zu demütigen und klein zu machen und klein zu halten, diese Lust zum Sadismus gibt es in der Tierwelt nicht, muss etwas Menschengemachtes sein. Und es gibt eine andere, die jetzt sehr viel mehr auf Ihre Eingangsfrage noch eine Antwort gibt. Es gibt nur beim Menschen beobachtbar eine Lust an der Zerstörung um der Zerstörung willen. Also diese Gewalttätigkeit ohne Grund, sozusagen, wo es keinen Anlass gibt, sich wehren zu müssen, sondern die aus einer Lust am Zerstören nur erklärbar ist, das ist auch ein menschliches Spezifikum. Und Fromm leitet diese Arten von Gewalttätigkeit historisch her, dass es im Laufe der menschlichen Entwicklung auch zu Entwicklungen kamen, wo Menschen diese Form der Gewalttätigkeit entwickelt haben, die dann im Zusammenhang mit der Hierarchisierung von Gesellschaft hat ganz viel mit dem Patriarchat zu tun, also dass sich in den historischen gesellschaftlichen Entwicklungen eine Vorherrschaft des Mannes herausgestellt hat. Und in diesen Gesellschaften, wo der Mann das Sagen hat, haben sich diese zwei Sonderformen von Gewalttätigkeit oder von Aggressivität in besonderer Weise herausgebildet. Von dort her findet man in matriarchal organisierten Gesellschaften, findet man diese beiden Formen nicht. Also es sind eine ganze Reihe. Fromm bringt vor allem die Nekrophilie, aber in Verbindung, also diese Gewalttätigkeit, die aus Lust an der Zerstörung gelebt wird, das nennt Fromm Nekrophile, also ein Angezogensein vom Toten, von allem Leichenhaften, von dem, was leblos ist, das ist das eigentlich Attraktive für diese Menschen. Die bringt er ganz stark in Verbindung mit unserer Technisierung der Gesellschaft und des Menschen, dass der Mensch sich immer mehr fast angezogen fühlt von dem, was technisch möglich ist, dass er sich am liebsten wie eine Maschine fehlerlos verhält und keine menschlichen Regeln mehr zeigt, seine Gefühle als etwas Bedrohliches nur noch erlebt. Das sind Entwicklungen in gegenwärtigen Gesellschaft, die dann zu einer solchen Faszination, zu einem solchen Angezogensein vom Leblosen und Toten führen und eben dann auch sich äußern in einer Lust, sich selbst und andere leblos zu machen. Und dann, das führt dann eben zu solchen Gewaltexzessen, wo der Grund nicht anders zu finden ist, psychologisch gesehen, als ich habe einfach eine Lust, was zu zerstören, um mich noch irgendwie lebendig zu erleben dabei. Aber da, wie gesagt, das sind Entwicklungen, die es nur bei Menschen gibt und die Fromm hier mit konkreten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökonomischen und technischen Entwicklungen in Verbindung bringt.
Wir haben jetzt über mehrere Aspekte des Werks von Erich Fromm schon gesprochen. Es ging um den Zusammenhang von Marxismus und Psychoanalyse und gewissen religiösen Motiven. Und es ging auch um Fragen von autoritärem Charakter, von Sadismus und Gewalt und wie das mit der Einrichtung der Gesellschaft zusammenhängt. Und das sind ja allesamt Motive, die sehr entscheidend gewesen sind für die sogenannte Frankfurter Schule, also für jene Denker, die sich um das Institut für Sozialforschung in Frankfurt herum gruppiert haben. Sie hatten auch schon einen Namen erwähnt, der in dem Zusammenhang wichtig ist, Horkheimer. Erich Fromm, der war mehrere Jahre lang Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, der war dort Leiter der sozialpsychologischen Abteilung, aber nach der Emigration des Instituts in die USA kam es dann zu einem Konflikt innerhalb dieses Instituts und ich habe auch insgesamt den Eindruck, dass Erich Fromm eigentlich nie so richtig zum Kreis der Frankfurter Schule gehört hat. Woher kommt das? Was für Konflikte waren das, die dann letztlich da auch zur Trennung geführt haben?
Also die, um am letzten anzuknüpfen, der Eindruck, dass Fromm nie so richtig zu Frankfurt oder zu diesem Institut für Sozialforschung dazugehört hat, das ist ein Eindruck, den die späteren ganz gezielt gestreut haben. Es gibt zum Beispiel ein Interview von 1969, glaube ich, bei Horkheimer, wo er gefragt wird, ob der nicht Fromm da auch eine Bedeutung hat. Ja, ja, der war unter einem ferneren Kreis und so weiter war er dabei. Also gab es ein ganz gezieltes Bedürfnis, die Bedeutung Fromms herunterzuspielen, die Fromm hatte. Und tatsächlich war Fromm zwischen 1930 und 1937 der eigentliche Ideengeber für die ganze Programmatik des Instituts. Es ist Fromms Erfindung gewesen, den autoritären Charakter psychologisch zu beschreiben als sadomasochistischen Charaktertypus. Und obwohl dann Adorno 10 Jahre später oder 1949 erst die Authoritarian Personality herausgebracht hat. Aber es ist Fromms Idee gewesen und die ganze Programmatik, die Untersuchung, welchen Zusammenhang es zwischen Autorität und Familie gibt, ist alles sozusagen von diesem von Fromm entwickelten Konzept des autoritären Charakters her entwickelt worden und bestimmte die Programmatik des Instituts. Dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, denke ich, hat eine Reihe von Gründen, hat personelle Gründen, hat aber vor allem theoretische Gründe. Fromm hat bei seinem Versuch, die Psychoanalyse Sigmund Freuds fruchtbar zu machen für das wissenschaftliche Konzept der Frankfurter Schule, ist da immer mehr von Freud und Freuds Theorie, dass alles im Sexualtrieb gründet, die ganzen menschlichen Fantasien, Wünsche, Regungen, Impulse letztlich zurückzuführen sind auf prägenitale und genitale Formen der Sexualität, hat Fromm mit der Zeit über Bord geworfen und hat den Menschen nicht primär als ein Triebwesen gesehen, sondern als ein Bezogenheitswesen, als Wesen, das immer die Beziehung zu anderen Menschen, zur Wirklichkeit und zu sich selbst braucht und dass diese Notwendigkeit, bezogen zu sein, alles begründet, was es an Eifersucht, Neid, Aggressivität, aber auch an Glücksempfinden und so weiter gibt. Also Fromm hat einfach die Theorie die theoretische Rahmenerklärung geändert und das in einen anderen Zusammenhang gestellt. Und da haben Horkheimer, haben Löwenthal nicht mitgemacht. Und da kam dann etwas anderes hinzu, dass Adorno, der damals ja noch überhaupt keine Bedeutung hatte für die Frankfurter Schule und für das Institut, dass der hier hereindrängte und sich immer stärker auch mit seinen eher rein philosophischen Gedanken in das Institut und nicht mit psychologischen Gedanken in das Institut einbringen wollte und da eben auch die Gelegenheit sah, nachdem es Horkheimer und Löwenthal, der verantwortlich war für das Publikationsorgan der Frankfurter Schule, die Zeitschrift für Sozialforschung, nachdem die einen Aufsatz, in dem Fromm genau diese Abkehr von der Freud'schen Triebtheorie begründet hat, abgelehnt haben, hat dann Adorno seine Stunde erkannt und sich sozusagen zum Vordenker des Instituts gemacht und den Fromm an die Seite gedrängt. Und so kam es dann, dass Fromm 1939 schließlich der Lebensvertrag, den Fromm hatte, gekündigt wurde und Fromm sich vom Institut dann trennt.
Da möchte man ja glatt sagen, dass das Institut für Sozialforschung ein sehr interessanter Zusammenhang gewesen ist, in dem sehr viele interessante und wichtige Gedanken entwickelt wurden. Aber menschlich ist da vielleicht nicht immer alles so gelaufen, wie man sich das von solchen Denkern vielleicht auch so ein bisschen vorstellt. Unabhängig von Konflikten und Differenzen zwischen Denkern wie Erich Fromm, Marcuse, Adorno und Horkheimer war für alle diese Denker ja dann die Erfahrung des Exils ganz zentral für das ganze Leben dieser Denker. Adorno und Horkheimer, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg dann zurück nach Deutschland gegangen, um dort auch durchaus im Sinne von einer Re-Education zu wirken. Aber Erich Fromm, der ist wie auch Marcuse vorerst in den USA geblieben. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung für Fromm, in den USA zu bleiben?
Ja, es war noch ein bisschen komplizierter bei Fromm, weil Fromm im Zusammenhang mit der Erkrankung seiner zweiten Frau dann von New York beziehungsweise einem anderen Ort im Norden der USA nach Mexiko übersiedelte, 1950, um eine arthritische Erkrankung seiner Frau, um da der ein bisschen bessere Lebensvoraussetzungen zu schaffen. Und auf diese Weise hat sich Fromm ab 1950 in Mexico City und später in Cuernavaca angesiedelt. Von dort und war dann zwar jedes Jahr 2-3 Monate in den Vereinigten Staaten, blieb immer auch amerikanischer Staatsbürger, der er anlässlich seiner zweiten Heirat geworden war. Aber von dort her saß Fromm sozusagen in Mexiko und nicht in USA. Und also zum einen war von dort her gar nicht das Bedürfnis, nach Europa zurückzukehren, und hatte er auch in Europa gar keine Beheimatungen mehr, jetzt wissenschaftliche Beheimatungen mehr, nachdem das Institut ja auch kein Interesse mehr an ihm hatte und ihn systematisch verleugnet hat als entscheidenden Denker für das Institut für Sozialforschung. Und zum anderen hat sich Fromm tatsächlich als amerikanischer Staatsbürger verstanden und hat ganz intensiv eingewirkt auf die Politik der Vereinigten Staaten, trat der Sozialistischen Partei der Vereinigten Staaten bei, stellte die sogar 1960 auf ein neues humanistisches Parteiprogramm, das allerdings dann nicht umgesetzt wurde, sodass sich Fromm auch enttäuscht aus dieser konkreten Parteipolitik heraus begab wieder. Aber er hat sich sozusagen immer dort eingebracht und war, das sollte man nicht vergessen, Fromm war in den 60er Jahren in USA das, was dann Marcuse und Adorno in Deutschland waren, nämlich der Guru für die junge Generation. Wenn Fromm Vorträge gehalten hat auf irgendeinem Campus, da kamen nicht nur 500 oder 1000, da kamen 8000, 10.000, 12.000 junge Leute zusammen, um den Fromm zu hören. Also da sind einfach die Felder unterschiedlich besetzt gewesen. Und Fromm war da der Oberguru in den USA und ist dann erst, als er einen Herzinfarkt, also 66, im Zusammenhang mit einer großen Vietnam-Demonstration, auf der er reden sollte, hat er vorher einen Herzinfarkt gekriegt. Und danach hat er Fromm sich zur Erholung immer wieder nach Europa abgesetzt und dann schließlich 1973 sich entschieden, in der Schweiz, wo er da ein Refugium hatte, in Locarno, da zu bleiben. Und so kam es dann auch, dass Fromm 1980 eben in Locarno dann gestorben ist.
Ich hatte,
das war genau vor 36 Jahren, weil heute der Todestag von Erich Fromm ist.
Ich habe im Vorfeld zu diesem Interview gelesen, dass Erich Fromm Sie zu seinem Nachlassverwalter gemacht hat. Das heißt, ich gehe davon aus, Sie haben Erich Fromm auch persönlich gekannt.
Ja, ich habe 1972 mit einer Dissertation über Fromm begonnen und kam dann 1972 auch das erste Mal mit ihm in Locarno direkt im persönlichen Kontakt. Und als sich Fromm dann entschieden hatte, dass er zusammen mit seiner dritten amerikanischen Frau Annis den Lebensabend in Locarno verbringen will und Mexiko verlassen will, da suchte er dann einen Assistenten, weil er vorhatte, ein Buch über Meister Eckhart und Karl Marx zu schreiben. Aus dem Buch ist dann schließlich nicht ein Buch über Karl Marx und Meister Eckhart, sondern Haben oder Sein geworden. Und zu diesem Buch hat er einen Assistenten gesucht, und so bin ich ab 1974 bis zu seinem Tod Fromms Assistent geworden, habe dann damals von Fromm auch die Anfrage bekommen, ob ich seine Werke in deutscher Sprache herausgeben würde. Und das habe ich dann auch sehr mühsam, sehr aufwendig getan, in einer 10-bändigen Fromm-Gesamtausgabe, die 1980/81 herauskam. Aber auf diese Weise bin ich einfach in das Frommsche Denken noch mal ganz anders hineingekommen. So kam es dann, dass Fromm sein Testament auch noch mal geändert hat und mir nicht nur seine Bibliothek und seinen wissenschaftlichen Nachlass vermacht hat, sondern mir auch seine Rechte anvertraut hat, sodass ich die Rechte von Fromm verwalte und also heutzutage dafür verantwortlich bin, wenn, was weiß ich, die Chinesen oder Koreaner Fromm entdecken und jetzt Fromm auf den Markt bringen, dann läuft das sozusagen immer vertragsmäßig über meinen Schreibtisch.
Und als was für einen Menschen haben Sie Fromm kennengelernt? Wie war er im persönlichen Umgang?
Also das war für mich vielleicht wirklich die einschneidendste Erfahrung, dass ich da, ich kann vielleicht dazu sagen, das Thema meiner Doktorarbeit war, wie Fromm, der nicht an Gott glaubt, wie er seine Ethik begründet, also wie die Begründung seiner humanistischen Ethik aussieht. Und ich, das war mein Thema und ich kam zu ihm und ich merkte einfach in der Art, wie er sich 2-3 Tage Zeit nahm, wie er sich mit mir befasste, wie er sich auf meine Fragen einließ, da ist mir aufgegangen, wenn man eine Ethik des Vertrauens, der Liebe und der Vernunft tatsächlich lebt, wie Fromm das versucht hat, dann braucht es keine eigene Begründung in irgendeiner transzendenten Größe. Was ich damit sagen will, ist einfach, die Person und die Persönlichkeit von Fromm war für mich ungeheuer beeindruckend. Da ist ein Mensch, der das lebt, was er schreibt und wovon er spricht. Das bekannteste Buch ist immer noch Die Kunst des Liebens. Und Die Kunst des Liebens hat Fromm zwar mühsam erlernt, aber er hat sie in einer Weise zu leben verstanden, die wirklich beeindruckend war. Und das hat mich in der Tat auch viel mehr überzeugt als alle theoretischen Dinge, dann sozusagen mich auch in den Dienst seines Denkens zu stellen.